Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute mit Stefan Kock von Solaway. Er ist dort seines Zeichens verantwortlich für das Performance Marketing. Solaway selber ist eine sogenannte Urban Travel Brand, das heißt, stellt Rucksäcke und Taschen her und zwar nicht irgendwo, sondern in Deutschland. Und wir sprechen auch über das Thema Nachhaltigkeit, denn das ist extrem wichtig bei Solaway. Und wie man ein Performance-Marketing oder generell Marketing für ein Taschen-Startup aus Deutschland aufbaut. Das heißt, wie findet man erstmal die richtigen Zielgruppen? Wie macht man Brand-Marketing? Aber welche Kanäle funktionieren auch ganz konkret in der Abschöpfung, das heißt im Lower Funnel? Das und viel mehr verrät uns Stefan und erzählt uns am Ende auch, welchen Kanal er unbedingt dieses Jahr nochmal intensiver testen will. Von daher, bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Hey Stefan, schön, dass du dabei bist. Bevor wir loslegen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, gern. Ich bin Stefan, ich bin 44 Jahre alt und bin Head of Performance Marketing bei Solaway. Das ist ein Startup, was nachhaltige Taschen, Rucksäcke und Reiseaccessoires verkauft und made in Germany produziert. Und das mache ich jetzt seit circa 3 Jahren. Wir sitzen in Hamburg und produzieren auch in Hamburg. Also unsere Produktion ist in Hamburg-Stelling. Und ich bin als Head of Performance Marketing verantwortlich für alle digitalen Kanäle, Google, SEA, SEO, Produktmaschinen, Marketplaces und so on.
Okay. Genau. Du bist aber ja schon ein bisschen länger in der Branche und hast ja schon ziemlich spannendes CV. Vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz auf 1-2 Stationen, die du sonst noch so begleitet hast, mitnehmen.
Gerne. Ich bin jetzt seit 15 Jahren im E-Commerce, bin also sofort digital eingestiegen damals nach meinem Studium in Lüneburg. Ich habe Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften in Lüneburg studiert und habe auch mit einer Abschlussarbeit zum Thema Multi-Channel-Marketing sozusagen direkt einen Einstieg gemacht in das digitale Thema, weil da damals ging es ja darum, was der neue Internetkanal so bringt für den Handel und das war natürlich gleich auch ein Thema, was ich dann in meiner Abschlussarbeit halt gut aufnehmen konnte. Habe dann angefangen bei einem E-Commerce-Versender der ersten Stunde damals, einem Pionier in Sachen Streetwear Online, das war Frontline Shop. Der ein oder andere gebürtiger 80er-Jahrgang kennt den Shop vielleicht noch. Da gab es so die ersten Marken wie Nike, Adidas, Burton im Internet zu bestellen und da habe ich 4 Jahre lang meine Sporen mir verdient, habe so dann Learning by Doing, Online-Marketing von der Pike auf gelernt. Komme also aus dem Search-Bereich, also habe SEA und SEO damals gemacht und das auch in-house geholt für Frontline-Shop. Genau, und habe nach und nach dann immer mehr Erfahrung gesammelt, mehr internationale Erfahrung, viel im Fashion-E-Commerce gearbeitet, auch mal ein anderes Vertical dabei gehabt, Möbel zum Beispiel. Bei Möbel.de war ich auch Marketing-Director 4 Jahre lang. Und genau, bin aktuell beim kleinen Startup, wie gesagt, aus Hamburg. Uns gibt es seit 2017 jetzt. Und unser USP ist halt, dass wir wirklich nachhaltig Made in Germany produzieren. Was dahinter steckt, das können wir gleich noch auf jeden Fall im Podcast erläutern. Und ja, macht mir sehr viel Spaß, weil ich da wieder auch hands-on wirklich rangehen kann und die aktuellen Themen und so weiter im Performance-Marketing auch live miterleben kann, weil ich da sehr nah an den Themen dran bin.
Ich habe mal auf eure Webseite geschaut und da stand eine sehr schöne Beschreibung, die aus meiner Sicht schon Marketing pur ist, abgesehen von USPs, die du genannt hast, aber wunderschön formuliert. Ich lese mal ganz kurz vor für unsere Zuhörer. Wahre Handwerkskunst ist eine aussterbende Tätigkeit, die das Startup Solaway bewahren möchte. Das Solaway-Team glaubt, dass etwas, das von Hand gemacht wird, große Wertschätzung für Materialien und die Umwelt mit sich bringt. Deshalb werden alle Reiseaccessoires in einem Hamburger Atelier unweit des Offices von Hand gefertigt. Ich habe mir das durchgelesen und dachte mir so, wow, okay, das ist cool irgendwie. Also nachhaltig, tatsächlich in Deutschland produziert, also wo gibt es das noch? Mal ganz im Ernst, ja. Das ist ja was du hast es schon als USP bezeichnet, was es so ja fast gar nicht mehr gibt. So jetzt bei genau. euch im Bereich Taschen, Reisetaschen, Handtaschen. Ganz klasse, aber du hast ja selber schon gesagt, ihr seid noch ein Startup, ein relativ junges Unternehmen. Ich glaube, seit 2016 habe ich irgendwo gesehen, gibt es euch, ne?
Ja.
Die Frage ist ja, also das potenzielle Kundenklientel oder Kundenpotenzial ist ja riesig. Aber euch kennt ja jetzt vermutlich noch nicht jeder. Und wie schafft man es jetzt, diese ganz, ganz tollen USPs überhaupt erstmal in eine Zielgruppe zu bringen und bekannt zu machen?
Mhm. Ja, da hast du gerade die größte Challenge angesprochen, die wir natürlich im Marketing haben aktuell. Also wir haben natürlich Produkte, die nicht jetzt vom Preis her vielleicht dem normalen Markt entsprechen, sondern etwas teurer sind, weil wir halt in Deutschland produzieren. Da hängt ja sozusagen was dran, wenn man in Deutschland produziert. Das heißt, man hat Mitarbeiter, die...
Was kostet so eine Tasche bei euch, so roundabout?
Also so ein Rucksack kostet so ungefähr 159 Euro. Und das ist natürlich schon ein Preis, sag mal, wenn jemand einen Rucksack sich kaufen möchte, wo er schon überlegt, ob er den kauft. Aber wie gesagt, da wir in Deutschland produzieren, hat das natürlich Auswirkungen auf den Preis, weil wir natürlich sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter haben, die wir normal bezahlen und die auch sozusagen Krankengeld bekommen, wenn sie krank werden und so weiter. Und wir produzieren halt nicht in China, wie viele der Marken, die großen Rucksackmarken, produzieren halt viele alle noch immer in Asien. Und das sind natürlich ganz andere Produktionskosten, die du in Asien hast. Und wir haben halt als USP gesehen, dass wir wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit auch in unserem Land, in Deutschland, hier produzieren möchten und da produzieren möchten, wo unsere Firma ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Produktpreis natürlich letztendlich, weil, wie gesagt, die Lohnnebenkosten ja auch sehr hoch sind in Deutschland. Wir das aber tolerieren und akzeptieren natürlich, weil unsere Mission ja ist, dass wir wirklich zurück wollen zu einer Lieferkette, die nicht irgendwo in Asien bei irgendwelchen fremden Drittdienstleistern liegt, wo du nicht weißt, wer da produziert, was die mit ihren Mitarbeitern machen, was mit dem Produkt passiert, ob die fair behandelt werden, die Mitarbeiter. Das ist bei uns ja alles klar und transparent, weil das, wie gesagt, in Deutschland hier produziert. Und das ist aber natürlich der Grund, warum der Preis dementsprechend höher ist als bei anderen Produkten im Markt.
Aber gleichzeitig natürlich super spannend, insbesondere das Thema Nachhaltigkeit, das ja immer mehr Gewicht bekommt, auch in der Konsumentenentscheidung. Was ja euch dann wiederum in die Karten spielt. Aber deswegen nochmal die Nachfrage. Also ihr habt jetzt vermutlich keine Millionenbudgets im Brandmarketing, ganz Deutschland mit Plakaten zuzukleistern oder TV-Spots zu machen. Gleichwohl ist es so, dass es ja Kanäle gibt wie, geht's gleich mal rein in Beispiele ganz konkret, wie Google Shopping, wo man ja vielleicht dann irgendwie mal gefunden wird, ja, aber dann ja direkt mit sozusagen dem Preispunkt konkurriert, vielleicht dann auch wieder mit einer Konkurrenz, die in Asien produziert. Also sozusagen, wo geht ihr da rein, sowohl im Upper Funnel als auch im Lower Funnel, wenn du da mal so ein bisschen die Reise starten kannst für uns, die wir heute jetzt gehen wollen?
Also im Upper Funnel Performance Marketing nutzen wir viel Social Paid, also Instagram und Facebook, wo wir natürlich mit Bildern und visuellen Videos nochmal besser unsere Story direkt erzählen können. Bei Google Shopping ist es so, der Kanal performt sehr gut für uns. Wir haben auch einen Großteil Traffic, der über Google Shopping kommt. Aber da kannst du natürlich im ersten Moment nicht gleich den USP Made in Germany und veganes Leder und Nachhaltigkeit und so weiter platzieren, weil da musst du innerhalb von ein paar Millisekunden natürlich den Kunden überzeugen, dass er auf dein Produkt klickt. Und das ist natürlich im Shopping-Bereich schwer. Das ist natürlich im Upper Funnel einfacher, wenn du Videos oder Bilder hast, wo du das besser kommunizieren kannst.
In den klassischen Google-Ads-Anzeigen spielt er das schon relativ prominent, habe ich gesehen. Also
da
ist ja schon das Thema Nachhaltigkeit auch immer wieder mit dem Anzeigentext
erwähnt. Richtig, richtig. Ja. Bei Shopping ist natürlich der Platz von Text sehr limitiert. Das heißt, so Made in Germany wird schon sehr lang. Und auf dem Mobile-Phone kriegst du das dann kaum noch unter, wenn du Made in Germany mit drei Worten da irgendwie bei deinem Produkt platzieren willst, ne? Deswegen sind wir natürlich limitiert, was wir dann beim ersten Step bei Shopping da kommunizieren können. Aber was wir viel machen, ist auf der PDP, also auf der Produktdetailseite, auf die du dann kommst bei Shopping. Da holen wir natürlich den User ab und versuchen wir auch direkt zu vermitteln, dass das Produkt anders ist, dass das Produkt in Germany produziert ist, nachhaltig. Und das wird auf der PDP so genannt, ja, die Product Detail Page, aufgegriffen und da auch dann verarbeitet.
Okay, aber das heißt also, wenn wir mal so ganz strukturiert die Kanäle durchgehen. Also Google Shopping, sagtest du schon, ganz wichtiger Kanal, aber limitiert in der Art und Weise, wie man wirbt und kommuniziert. Okay, aber das heißt, Da genau. Am Ende habt ihr ja wahrscheinlich den kompletten Product Feed drin, oder?
Also genau, kompletter Product Feed ist drin. Das Problem ist natürlich, Google Shopping reagiert sehr sensibel auf Preise. Das weißt du sicherlich auch. Und was wir auch versuchen, ist relativ selten Sale zu machen, weil wir auch denken, unser Produkt hat eine Wertigkeit, die wir erhalten möchten, auch in den Online-Marketing-Kanälen. Und jeder weiß ja, wenn man bei Google Shopping Preis reduziert, dann wird das sofort automatisch mehr ausgespielt und sichtbarer, als wenn man ein Normalpreisprodukt drin hat. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir immer kämpfen natürlich mit unserem Produkt, gerade weil es ja auch teurer ist und dann seltener ausgespielt wird als zum Beispiel ein Produkt, was 60, 70 Euro kostet. Und zum anderen ist Google Shopping natürlich aber schon gut, weil es natürlich ein visueller Kanal ist, wo wir relativ schnell reinkommen, auch mit unserer kleinen Brand und auch gegen die Großen uns sozusagen ein bisschen behaupten können. Und die Überzeugungsarbeit müssen wir dann halt auf der Detailseite, auf der Landingpage leisten, ne, damit der User auch konvertiert bei uns. Genau.
Und was die Ziel-KPIs angeht, steuert ihr Google Shopping ja wahrscheinlich komplett auf Performance, richtig?
Also genau, ROAS optimiert. Wir wollen einen gewissen ROAS erreichen mit Google Shopping. Ja. Und das gelingt zumindest auch zurzeit sehr gut, weil wir auch sozusagen eine Zielgruppe erreichen da, die dann auch den Nachhaltigkeitsaspekt wirklich auch sieht und dementsprechend dann auch das Produkt kauft.
Aber das heißt, ihr habt das in der Target-ROAS-Steuerung innerhalb von Performance Max integriert, oder? Mhm,
genau, Performance Max ist im Moment das Kampagnen-Setup, was wir am meisten haben. Wir haben es mal probiert nochmal mit einer manuellen Shopping-Kampagne. Viele von damals haben ja gerne auch den Test gemacht, Maschine versus Mensch. Ja. Manuelle Shopping-Kampagne gegen PMax. PMax hat leider oft in den Tests gewonnen, was aber auch ein gutes Zeichen ist dafür, dass die KI von Google immer mehr lernt und immer besser wird und das ist ja nichts Schlechtes erstmal, nur weil man weniger machen muss. Insofern
deswegen würde ich
das
auch Setup gar nicht sagen, leider. Ne? Also genau. Am Ende, ich meine, wenn es besser ist, ist es besser. Das Thema Inkrementalität hatte ich schon häufig in Frage gestellt in meinem Podcast, als auch selber in meinen alten beruflichen Stationen, wo wir das dann vertestet haben. Aber das steht nochmal auf separatem Blatt. Aber erstmal ist ja gut, genau wie du sagst, ne? Wenn die Maschine sozusagen Arbeit abnimmt und gleichzeitig performant Sales reinspült.
Genau, wir haben natürlich immer noch die Blackbox bei PMax, weil dann natürlich mit den Suchbegriffen, die sozusagen ausgespielt werden, wo das dann erscheint, die Anzeige, da gibt es zwar eine gewisse Transparenz mittlerweile von Google, aber es ist noch nicht so transparent wie damals einfach bei den normalen Shopping-Ads, ne, wo man genau...
Was konkret fehlt dir noch?
Fehlen konkret natürlich die Klicks pro Keyword, die wirklich jetzt ausgeliefert wurden. Es gibt zwar so eine Daumenwert-Analyse ja immer bei PMax, wo man sehen kann, diese Keywords sind ungefähr geschaltet worden. Aber die Genauigkeit, die damals bei Shopping, bei den normalen Shopping-Kampagnen vorliegt, die gibt es natürlich bei PMax noch nicht.
Das heißt also, wenn du jetzt drei Wünsche an Google offen hättest, welche drei Transparenz- oder Reporting-Features würdest du dir dann Status quo wünschen?
Ja, komplette Transparenz bei den Keywords, die geschaltet werden, inklusive Klickanzahl und CTR und so weiter. Und das andere würde ich mir wünschen, dass Google sozusagen den Anteil, was an Budget in Shopping gespendet wird versus Display versus Retargeting, dass sie das direkt in ihrem Tool anzeigen und nicht, dass ich mir extra für ein AdWords-Skript installieren muss, was von anderer Seite kommt, sondern dass das direkt auch bei Google Ads schon analysiert werden kann. Das ist immer so ein bisschen nervig, dass ich mir da extra Third-Party-Skripts reinholen muss, um das mir anzugucken.
Mhm. Glaubst du, das hat sozusagen System, also dass Google das bewusst verbirgt oder, weil ich meine jetzt mal Hand aufs Herz, das wäre ja für einen Programmierer von Google ein einfaches, das morgen freizuschalten und die, also
ja, was also ich würde nicht das Wort System vielleicht verwenden, aber Google möchte wahrscheinlich den kleineren KMU-Companies, die jetzt digital vielleicht nicht so von der Expertise gut aufgestellt sind, das erleichtern, größeren Traffic reinzuholen und mehr Skalierung. Aber wenn du Experte bist, willst du halt gewisse Sachen genauer nachschauen können und das musst du ja nicht unbedingt, wenn du jetzt nicht so belesen bist in Sachen Online-Marketing, wenn du nur erstmal groß werden willst. Und deswegen denkt, glaube ich, Google da so ein bisschen an einfachere Sachen bauen, die man schneller skalieren kann, wo man aber dann letztendlich weniger einsehen kann. So, das ist, glaube ich, Googles Track im Moment.
Also ich frage deswegen so spitz, weil es gibt ja durchaus Stimmen in die Richtung, die halt einfach sagen so, hey, das ist sozusagen nicht das Maß an Transparenz, das möglich wäre. Ja, okay, fair point. Man kann natürlich auch sagen, für kleine Advertiser ist okay, ausreichend und die brauchen die Tiefe an Reporting-Funktionalitäten vielleicht gar nicht. Aber am Ende des Tages, also ich meine, jetzt seid ihr ja auch kein Milliardenkonzern sozusagen, der der an der Stelle genau das fordert, sondern ja auch ein Startup. Und selbst du sagst ja, naja, also mir fehlt es hier an sozusagen essentiellen Features, wonach ich Keyword Performance sehen kann oder halt genau diese Differenzierung nach Display, klassisch Ads, also Search und so weiter. Das ist ja jetzt sozusagen keine Forderung von drei der größten Advertiser weltweit, sondern das höre ich ja von allen Seiten. Ne? Deswegen also die Nachfrage, was da gegebenenfalls dahinter steckt oder mit welchem Ziel Google das so aufzieht.
Ja. Ja, ein weiteres Thema ist natürlich der Zwang, auch Video-Content einzuspielen in PMax. Ne? Früher am Anfang war es so, als PMax gelauncht wurde, konntest du das noch verhindern, dass ein Video irgendwie ausgespielt wurde, weil du ja wirklich dich fokussieren wolltest auf Shopping normalerweise, also wenn du zumindest aus dem Retail kommst. Und was Google jetzt gemacht hat, Google will dich unbedingt in den Upper Funnel so ein bisschen zwingen mit der Kampagne und hat halt dann gesagt, ja, du musst aber hier ein Video einstellen, wenn du keins einstellst, dann produzieren wir dir selber eins und launchen das live. Und das ist natürlich irgendwie uncool, wenn du als Kunde gezwungen wirst, irgendein Content oder irgendein Adset reinzupacken, nur weil Google das jetzt haben will und ansonsten die Kampagne sein Eigenleben führt. Das fand ich auch ein bisschen komisch bei PMax, dass ich da gezwungen wurde, in den Upper Funnel mit Video-Content zu gehen. Ich wollte halt eine Shopping-Kampagne haben, die besser performt als früher. Das war so mein Sinn und Zweck, aber Google hat daraus gleich eine Upper Funnel-Kampagne machen wollen und das war so nicht in unserem Sinne eigentlich.
Ja. Okay, jetzt haben wir das Thema Google Ads sozusagen einmal durchexerziert. Also macht ihr sehr intensiv, ganz wichtiger Kanal. Wir können auch festhalten, Performance Max liefert gute Ergebnisse, wenngleich wir ein paar Wünsche an Google haben. Die kann man an der Stelle auch festhalten. So, jetzt hast du schon ganz kurz Meta angesprochen, also Facebook, Instagram. Welche Funktion hat Meta für euch? Performance, Brand, beides, wie nutzt ihr das?
Ganz klar Brandbuilding. Wir sind eine Marke, die relativ nischig noch unterwegs ist. Das heißt, relativ wenig kennen uns in Deutschland noch. Und für uns ist das ein Brandbuilding-Kanal, den wir auch verrechnen mit unserem Direct-Kanal. Also wir machen eine Attribution, das so, dass wir gucken, was bei Umsätzen rumkommt im Direct-Kanal. Also Leute direkt Bookmarks klicken oder direkt auf unsere Seite gehen. Das packen wir zusammen mit den Social-Paid-Kampagnen, weil wir das, ja, das Gefühl haben und auch sozusagen denken, dass dieser Kanal sehr viel Brandbuilding auch kreiert, der im Nachhinein dann über andere Kanäle auch reinkommt, wie zum Beispiel Google Search, dass da die Brand-Searches ansteigen und Co. Das ist unsere Hypothese und deswegen verrechnen wir das kumuliert mit den Direct-Umsätzen und dem Direct-Traffic. Und wir glauben auch, dass wir unsere Zielgruppe sehr gut finden können bei den Meta-Kanälen, weil natürlich das Targeting da auch sehr entsprechend sehr gut ist und wir unseren typischen Kunden da auch sehr gut ansprechen können und wie gesagt auch mit visuellen Anreizen, das heißt Videos oder Bildern und Texten, sehr gut schon im Vorwege erklären können, warum unser Produkt denn speziell ist, warum es vielleicht mehr kostet, warum es anders ist als andere Produkte auf dem Markt.
Bevor wir über Kampagnentypen und Formate sprechen, nochmal die Nachfrage. Also worauf stützt sich die Hypothese? Weil es gibt ja Advertiser, die das auch rein performanceseitig bespielen, also klassisch ROAS, CPO-Optimierung. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass ihr da ja einen komplett anderen Ansatz habt und den Kanal in erster Linie als Brand-Kanal seht. Also woher kommt sozusagen die Hypothese?
Die kommt daher, dass wir glauben auch, dass unser Produkt, da es ja relativ teuer ist oder im hochpreisigen Bereich ist und auch ein Premium-Produkt ist, dass der Kunde länger braucht, um zu konvertieren. Das heißt, wir setzen schon so 30 bis 60 Tage an für den Kunden, dass er so einen Kauf abschließen würde. Und diese Dauer, da gehen wir auch davon aus, dass der Kunde mehrere Touchpoints mit uns hat, also sowohl organisch im Social-Bereich zum Beispiel bei Instagram und TikTok und Co. als auch paid. Davon aus,
weil ihr schon mal durchgemessen habt, also sozusagen.
Genau, so gut, wir haben auch gewisse.
Kann mittlerweile, aber.
Genau, wir nutzen das Tool TripleBay für die Attribution. TripleBay ist ja ein Shopify-Tool, wo du ein eigenes Pixel aussteuerst und wo du die Kontakte dann auch nochmal nachverfolgen kannst und eine Attribution dir aufbauen kannst. Und aus den Analysen von TripleBay ist auch hervorgegangen, dass wir mit Meta einen Kanal haben, der wirklich im Upper Funnel und als Brand mit dem Kanal sehr gut funktioniert. Und dementsprechend haben wir aufgrund dieser Ergebnisse dann gesagt, wir skalieren den Kanal Meta und Social Paid aufgrund dessen nicht, dass die Performance jetzt die beste ist. Also Google Shopping zum Beispiel ist deutlich besser als ein Meta-Kanal.
Was ja okay aber ist, ne? Also unter Brand-Gesichtspunkt muss genau. Er ja auch nicht konkurrieren mit einem harten ROAS, den er
richtig,
dann über Google Shopping reinholt.
Genau.
Aber das führt ja dann dazu, dass ihr in der Aussteuerung ja trotzdem überlegen müsst, wie ihr die Budgets investiert. Ne? Weil ich sag mal, ja, man hat ja klassischerweise Vertriebsziele, die man erreichen muss und will. Und besteht nicht die Gefahr, dass man dann gegebenenfalls, wenn man Meta als reinen Branding-Kanal bespielt, viel zu wenig dann investiert, weil ich meine Payback-Window über 30 Tage, beziehungsweise nicht Payback-Window, sorry, Customer Journey über 30 bis 60 Tage bis zur Konvertierung, ist ja was, das muss man erstmal so gut, wie ihr es gemacht habt, nachweisen können. Und dann ja auch sozusagen in der kurzfristigen vertrieblichen Steuerungslogik auch bereit sein, das zu investieren, in der Hoffnung, dass in 2 Monaten vielleicht mal dann die Orders nach oben gehen.
Ja, also es ist natürlich nicht nur ein Branding-Kanal, wo wir keine Ziele haben. Es ist sogar so, dass wir ein kumuliertes Customer Acquisition Cost Ziel haben, was auch mit unserem Gesamt-ROAS zusammenhängt. Also alle Kanäle insgesamt sozusagen, was uns ein Kunde kostet im ROAS. Und da hängt natürlich Meta auch mit drin. Das heißt, wir haben natürlich nicht nach oben offen ein Branding-Budget, was einfach rausgeschossen wird, sondern es muss natürlich innerhalb der Unternehmensziele noch passen. Und das tut es im Moment. Und aufgrund der Attributionen, die wir da ansetzen sozusagen, weil wir natürlich auch die View-Kontakte mit reinziehen müssen, die Attributionen, die bei Social Pay da groß sind, gelingt uns das, da wirklich eine Customer Journey hinzubauen, die auch den Unternehmenszielen dann sozusagen dient und wo wir dann auf einen Nenner kommen, dass es auch bei Meta passt. Also es ist sozusagen nicht nur Brand, sondern es
muss natürlich... Integrated Views, weil also in der klassischen Attribution kriegst du die ja aus Facebook nicht raus. Also du kannst sie natürlich aus dem Tool sozusagen separat nehmen, aber du kannst ja nicht in der Customer Journey hart mit tracken.
Nee, genau. Du hast natürlich in der klassischen Standard-Attribution hast ja 7 Tage Klick, 1 Tag View. Und das haben wir mit drin bei Triple Whale und wir haben bei Triple Whale noch andere Möglichkeiten, die Attributionsmodelle umzustellen. Und da haben wir ein Modell gewählt, was uns sozusagen diese View-Kontakte auch so ein bisschen mit reinrechnet in die Attribution, in die Journey.
Okay, das heißt also, ihr habt einen Pixel, den ihr dann sozusagen in Werbemitteln mitverbaut, dort,
genau,
wo es geht.
Genau.
Aber bei Facebook, Instagram geht es ja nicht.
Also klar, genau.
Facebook, Instagram, nee, klar. Das heißt, da an der Stelle seid ihr raus.
Ja.
Wo integriert ihr den dann? Also Display, Retargeting oder von was sprechen wir dann?
Genau, Display, Retargeting, Produkt und Maschinen, Criteo, ja.
Okay. Okay, das heißt also, um nochmal auf Meta zurückzukommen, also eher ein Branding-Kanal, spannender Ansatz. Das heißt aber gleichzeitig auch über Kampagnenformate wie Advanced Shopping Plus sprechen wir dann ja wahrscheinlich weniger, sondern eher über so klassische Page-Post-Ads oder, also was nutzt ihr da an Werbeformaten, Kampagnentypen?
Also Advanced Shopping Plus haben wir probiert. Advanced Shopping Plus haben wir probiert, hat jetzt nicht so gut performt für uns, weil natürlich auch die Standard Ad-Types da wenig änderbar sind. Unsere Kampagnen sind sozusagen normale Instagram-Kampagnen, die besser funktionieren als die Advanced Shopping Plus, ja. Mit viel, also unser beste Ad ist eigentlich ein statisches Bannerbild, ja.
Okay, spannend. Ja, insbesondere aus der Logik heraus, dass Google Shopping als sagen, Produktkanal ja funktioniert, sehr gut funktioniert für euch, dass ihr dann über Advanced Shopping Plus, was ja auch in der klassischen Feed-Logik folgt,
ja,
dann die Performance so nicht seht. Ja, hast du eine Erklärung dafür? Weil auf den ersten Blick, für mich hört es sich jetzt erstmal nicht so logisch an.
Ja.
Insofern spannend, dass es bei euch so ist.
Also bei uns ist es wahrscheinlich so, weil wir ja ein anderes Targeting haben bei Meta. Ne? Du targetst ja keine Keyword-Suchanfragen, wo konkret Leute was suchen und dann auch kaufen wollen, sondern du targetst ja erstmal den User. Und in welchem Stage of Lifecycle oder Buying Cycle die sind, weißt du ja erstmal nicht. Und deswegen ist, glaube ich, die Performance eine andere als bei Google Shopping, obwohl es auch ein Feed-Kanal ist.
Ja, ja. Okay. Und Bewertung, sagst du, rechnet ihr dann sozusagen Meta auch nicht singulär als Kanal, als reinen Branding-Kanal, sondern ihr verrechnet es dann auch mit anderen Kanälen. Also im Direct-Kanal hast du jetzt vorhin
genau,
konkret genannt, ne?
Okay. Ja.
Okay. Ja. Okay, so das heißt also, ihr zieht viel Performance aus Google Shopping, Meta, Insta als der Kanal, der eurer Brand hilft, so ein bisschen Awareness zu bekommen. Mhm. Was noch? Was mache ich als Head of Performance Marketing noch bei Solaway?
Also das mache nicht ich, sondern das machen andere bei uns im Team. Influencer-Marketing ist natürlich auch sehr wichtig für uns, weil du da eine Story erzählen kannst vom Produkt und noch näher an den Menschen dran bist und sozusagen Word of Mouth viel besser positionieren kannst und erklären kannst, warum denn das Produkt besonders ist. Wir haben zum Beispiel jetzt ein neues Produkt. Das ist eine Tasche, die ist aus veganem Leder produziert. Das ist Leder, was aus der Olivenproduktion hergestellt wird. Das heißt, die Reste von der Olivenproduktion, wo sozusagen Olivenöl erzeugt wird, aus den Resten machen wir einen Rucksack und das ist dann veganes Leder. Das fühlt sich wirklich haargleich an wie Leder. Okay, spannend. Und diese Story musst du natürlich auch erzählen können. Das hilft uns natürlich, wenn wir da Influencer haben, die das genauso erzählen können, dass die Leute verstehen, wie der Produktionsprozess ist, warum so eine Tasche aus Resten entsteht und was dann letztendlich dabei rauskommt. Influencer-Marketing ist da ein total wichtiger Kanal für uns. Das macht nicht ich, sondern das macht ein eigenes Team bei uns in der Firma und die machen das sehr gut. Und das hilft natürlich bei so einem komplexen Produkt, was auch einen höheren Preis hat, das ranzutragen an die Menschen.
Okay, welche Influencer nutzt ihr? Also geht ihr da sozusagen auf Nischen-Influencer, Kleine-Influencer, also oder Micro-Influencer?
Sowohl als auch. Ja. Also die Kombi macht es. Die Qualität ist sehr wichtig, nicht die Quantität. Und wir haben da ganz tolle Influencer. Diese Woche zum Beispiel haben wir Melissa Dobritsch gehabt, eine bekannte Influencerin, die glaube ich so um die 100.000 Follower hat. Mhm. Die hat unsere Taschen ganz toll in Szene gesetzt und erklärt, dass die vegan und nachhaltig in Deutschland produziert werden. Das hilft uns schon sehr. Und ja, oft sind es aber auch kleine, die einfach in der Nachhaltigkeitsecke auch drin sind, wo die Zielgruppe eine spezifischere ist, die dann auch das Produkt sozusagen ja, nochmal anders erklären können als jetzt ein großer Influencer, der vielleicht relativ viele Werbeanfragen kriegt und dann ja, unser Produkt nicht so den USP kommunizieren, wie das vielleicht die kleineren können, die auch aus der Nachhaltigkeitsecke kommen.
Mhm. Nutzt ihr dann auch Gutscheincodes etc. für ein Tracking oder?
Ja. Genau, bei Influencer-Marketing ja unumdingbar Codes fürs Tracking, damit man es irgendwie nachvollziehen kann. Ja.
Okay, aber in der Erfolgsbemessung ist es trotzdem eher ein Branding-Kanal oder versucht ihr schon, das so ein bisschen auch Richtung Performance zu optimieren? Weil, also ich sag mal, wenn man einen Code hat, könnte man ja das, was man dem Influencer irgendwann mal auszahlt, auch gegenrechnen.
Ja.
Dann hat er dann trotzdem einen ROAS.
Ja, also Performance wäre natürlich schön, wenn die Performance-Worte so wären, dass ich Performance nennen könnte, aber das ist natürlich relativ weit weg von richtiger Performance im Moment. Das ist ein Branding-Thema, das ist ein TKP-Bewertungskanal. Das heißt, wir gucken uns die TKPs an, die wir da erzielen mit der Reichweite und für den Upper Funnel passt das dann. Und genau, also Performance ist relativ schwierig heutzutage, glaube ich, im Influencer-Marketing, gerade mit den großen Namen, eine Performance hinzukriegen, dass da ein positiver ROAS, also ein erster positiver ROAS rauskommt. Man guckt dann natürlich im Long-Term immer, was habe ich für Brand Increase dadurch. Deswegen, wir werden dann nicht den kurzfristigen Kontakt, sondern eher den langfristigen Kontakt.
Aus dem Affiliate-Kanal heraus gibt es aber ja schon auch die Bestrebung, das sozusagen als Partnermodell jetzt auch immer mehr zu etablieren. Das heißt also, tatsächlich aus Performance zu gehen und CPO oder ROAS-basiert Deals zu schnüren, die dann entweder 50-50 oder vielleicht teilweise auch komplett 100% Performance-basiert den Influencer dann sozusagen mit in die Performance-Bewertung reinnehmen. Das heißt, die Vergütung ist nicht TKP-basiert, sondern wirklich hartes Tracking und dann gibt's halt pro Sale, keine Ahnung, einen Rev-Share oder einen Fixbetrag, was auch immer. Ist das was ihr auch schon macht?
Da lässt sich leider keiner einer der großen Influencer drauf ein, weil die sagen sich ja auch, warum soll ich jetzt das Risiko auf meine Seite nehmen? Ich weiß ja nicht, wie der Shop konvertiert und lieber nehme ich doch die Vergütung vorher und kümmere mich nicht um den Rest, anstatt dass ich gucken muss, wie gut die Tasche sich verkauft. Ne? Das ist natürlich klar, als Denkweise auf Influencer-Seite würde ich das auch so machen.
Aber ist es nicht irgendwo endlich? Weil ich denke mir immer, naja, also ja, Influencer-Marketing als Kanal ist super spannend, ja, weil genau bei so einem Produkt, was ihr jetzt habt, mit dem USP, der gar nicht so einfach zu erklären ist, innerhalb von irgendwie einer kleinen Textanzeige, macht es ja total viel Sinn, wenn ein Influencer da mal kurz die Tasche zeigt oder erklärt, was Nachhaltigkeit heißt oder Produktion in Deutschland oder veganes Leder, ja. Das kriegst du ja gar nicht abgebildet in einem einfachen Visual oder einer Textanzeige. So, das heißt, erstmal für als sozusagen Funktion, für das, was man erklären will bei einem aufwendigeren oder erklärungsbedürftigen Produkt, ist der Kanal Influencer wahnsinnig gut. So. Aber ich denke mir trotzdem, also die Schwemme an Influencern und teilweise auch die Forderungshöhe, ja, also mit der manche Influencer reingehen, kann ja auf Dauer eigentlich nicht so weitergehen, weil am Ende des Tages, klar, wenn du es rein aus Branding-Gesichtspunkten siehst, mag, kann man es irgendwie immer rechtfertigen gegen einen TKP im TV beispielsweise oder Online-Video. Mhm. Aber sobald man so ein bisschen performance-orientiert denkt und den Kanal auch vielleicht im Mid- oder Lower-Funnel mit etablieren möchte, müssen Influencer doch irgendwann auch mal bereit sein, sozusagen auch sich am Unternehmenserfolg zu beteiligen oder anders formuliert, vielleicht auch mal ein bisschen ins Risiko zu gehen.
Ja, ich sehe, wo du hin willst und ich sehe das natürlich als Performance-Marketer genauso, dass man das doch schon irgendwie langsam erden müsste, das Thema, und dass man in eine gewisse Messbarkeit auch rein muss. Allerdings, solange Firmen bereit sind, gewisse Summen zu zahlen, und sei es auch nur eine Firma am Markt, die bereit ist, solche Summen zu zahlen, hast du natürlich ein Problem, weil die Influencer sich daran gewöhnen und sie sagen, warum sollte ich denn auf Performance gehen und mich messen lassen, wenn ich trotzdem woanders so bezahlt werde, ne? Und wie gesagt, wenn die großen, ich sag mal, FMCG-Konzerne, die ja andere Branding-Budgets haben wie wir als Startup, wenn die weiterhin das bereit sind zu zahlen, und ich nenne da mal eine Kim Kardashian, die vielleicht andere Deals hat, dann haben wir natürlich die Performance-Leute ein Problem, weil einfach, ja, die Bezahlung kommt trotzdem von anderen Firmen. Irgendwie kommt die dann doch. Insofern, glaube ich, gibt es noch nicht den Need dazu.
Ja, stimmt. Solange es kein Need gibt und die Industrie bereit ist, die horrenden Preise und sozusagen diese Risikolosigkeit auch zu unterstützen, wird sich das wahrscheinlich nicht ändern. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ohne jetzt zu viel zu verraten, also es gibt schon auch deutsche, sehr große Influencer, also jenseits von sechsstelligen Followern, die bereit sind, Performance-Deals einzugehen. Ich kann auch sagen, dass die trotzdem sehr lukrativ sein können, also wo dann hohe fünfstellige Provisionen dann auch über die Ladentheke gehen für den Post, der halt entsprechend funktioniert hat. Also deswegen, also sie gibt es vermutlich nicht so viele und sehr schwer zu finden, und die sind dann manchmal so halb exklusiv. Mhm. Das hat mir immer so ein bisschen in Anführungszeichen Hoffnung gemacht, dass die Branche in eine Richtung geht, die halt, wie gesagt, so ein bisschen den Erfolg als auch das Risiko auf beide Schultern verteilt und halt nicht nur sozusagen, ja, ich bin hier der große Influencer, gib mir die Kohle, der Rest ist mir völlig egal. Ja, ich mach jetzt hier ein kleines Video, hau das raus und nach mir die Sinnflut. Weil das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, vor allem halt, wenn man in seiner DNA einen Performance-Gedanken pflegt. Ja. Aus der Richtung kommen wir beide sehr stark.
Ja.
Das würde ich mir auch für die Zukunft tatsächlich wünschen.
Ich auch, generell. Sowieso Influencer, die auch eher als Partner auftreten, anstatt als Werbefläche, würde ich mir auch wünschen, die man sozusagen langfristig hat und dann über langfristige Kooperationen auch performancemäßig einbindet, würde ich super toll finden. Aktuell ist der Markt noch so, ja, skaliert, dass ich glaube, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis man da richtig gute Performance-Deals, zumindest als kleine Brand, hinkriegen kann.
Ja. Okay. So, ihr macht im Upper Funnel Meta und Influencer-Marketing. Im Lower Funnel fischt ihr sehr stark ab über Performance Max, das heißt Search und vor allem Google Shopping. Mhm. Was noch?
Wir haben noch auch im Lower Funnel, also Mid to Lower Funnel, nutzen wir sehr viel Produktsuchmaschinen, also Stylight, Ladenzeile sind für uns wichtige Trafficbringer, weil wir da unser Sortiment natürlich gut platzieren können in einer großen Reichweite. Starlight ist ja gerade verkauft worden von ProSiebenSat.1 an eine holländische Company, glaube ich. Aber wir kriegen da weitaus gute Zahlen immer. Und es ist ja CPC-basiert. Das heißt, du zahlst ja einen Klickpreis, den du möchtest. Und kannst je nachdem mehr oder weniger Traffic reinholen auf deine Seite. Und das ist für uns sehr gut steuerbar und auch ja ein wichtiger Kanal im Kanalmix.
Mhm. Okay. Wen gibt es da noch in dem Bereich? Also nur die beiden oder habt ihr noch
andere? Es gibt jetzt im Fashion-Bereich nicht mehr viele große Player. Es gibt natürlich auch Seiten wie billiger.de und andere Preissuchmaschinen, die für uns aber nicht so gut funktionieren, weil wir kein Produkt haben, was sozusagen standardisiert ist, was woanders viel gekauft wird. Also billiger.de ist so für Technik wie Fernseher und AirPods und sowas, weil man da natürlich eine gute Vergleichbarkeit hat. Da wir nur über unseren eigenen Kanal selber verkaufen, macht das für uns keinen Sinn, weil wir da keine Reichweite danach kriegen.
Wie sieht es mit Display aus? Also sowohl Performance-Display, / Retargeting, als auch eher Display in Form von Branding?
Ja, also wir haben zum Beispiel Native Advertising ausprobiert letztes Jahr. Da haben wir Outbrain und Tabula getestet, die beiden Platzhirschen. Und haben ja so Semi-Zahlen rausgekriegt. Wir haben natürlich sehr viel günstigen Traffic eingekauft. Also man kann da wirklich günstige CPCs abgreifen, weil das ja auch CPC-basiert ist. Das heißt, für Performance.
Was ist günstig? Leute, nenn mal
19 Cent, sag ich mal, so ein Bereich, ist so ein Average CPC, den du reinholen kannst.
9 und auch, bis 10 Cent, sowas.
Nee, 19. Also 19, okay. 19 Cent. Aber dann landest du auch auf Premium-Seiten wie spiegel.de oder welt.de, ne, wo du sonst keine Chance hast, raufzukommen, eher nur mit Premium-Kooperationen und dann teuren Banner-Kooperationen, kannst du dafür 19 Cent auf spiegel.de natürlich dich listen lassen. Und das war interessant. Es hat aber jetzt nicht so gut performt für uns im Vergleich zu einem Kanal wie Meta, dass wir dann dieses Jahr gesagt haben, wir schalten Native erstmal ab und gucken mal, wie weit wir bei Meta skalieren können. Es kann allerdings sein, dass wir in Q4, was ja unsere wichtigste Saison ist, vielleicht nochmal einen Native-Test starten werden.
Wie habt ihr es dann verglichen? Weil also Meta ist ja eher ein Branding-Kanal. Jetzt sprichst du von Outbrain, Tabula als eher performance-orientierte Kanäle. Also schaut ihr dann da auf ein CPC oder eCPC oder was sind die Vergleichsgrößen?
Na, wir haben schon geguckt auf den ROAS, weil es ein CPC-Kanal ist, haben wir auf den ROAS geguckt und haben es schon doch so ein bisschen mit Meta abgeglichen. Also haben auch schon ein bisschen Branding-Perspektive mit reingebracht in die Native-Kanäle. Allerdings waren wir von der Qualität des Traffics nicht überzeugt. Wir haben zwar sehr günstig eingekauft, aber die Conversion Rate war schon sehr, sehr niedrig und deutlich niedriger als bei Meta. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir pausieren das erstmal und versuchen es erstmal mit Meta weiter zu bauen. Und wie gesagt, da ist nicht die Tür zu, sondern wir testen gerne nochmal in Q4. Ich glaube, Outbrain und Tabula haben ja auch neue Ad-Formate rausgebracht mit Video, Content und so weiter jetzt. Da könnte man gerne auf der OMR dieses Jahr nochmal sprechen, ob es da ein neues, cooles Feature gibt für uns E-Commercer. Aber von den Metriken her haben wir es doch schon auch mit Meta verglichen und es war etwas schlechter als der Meta-Kanal.
Okay. Welchen Stellenwert hat bei euch SEO?
SEO ist sehr wichtig natürlich. Ich bin ja auch gebürtiger SEO, um es mal so zu sagen. Und es ist natürlich die letzten Jahre immer schwieriger geworden im SEO für E-Commerce-Produkte gut zu ranken, weil natürlich Google alles plakativ unternommen hat, um oben die Paid-Ads drüber zu schalten. Also seitdem Shopping-Produkte ja auf Mobile auch bei den Brand-Anzeigen laufen. Früher war das ja ein No-Go. Also wenn du früher an eine Brand gegoogelt hast vor einigen Jahren, dann hast du wirklich nur den Brandnamen bekommen, der war organisch, weil das sozusagen auch der User-Intent war. Mittlerweile hast du ja, wenn du auf Mobile eine Brand suchst, hast du zum einen Shopping-Ergebnisse, also Paid-Shopping-Ergebnisse von der Brand selber, wo sie für zahlen muss und auch, wenn du Pech hast, Shopping-Ergebnisse der Konkurrenz, wo du dich auch gegen wehren musst. Das heißt, das ist natürlich ein Goldader-Kanal für Google, mit diesen Shopping-Produkten auf die Brands zu gehen. Und deswegen ist SEO auch im Brand-Bereich deutlich schwieriger geworden als vor ein paar Jahren. Und auch bei den generischen Begriffen ist es so, dass du dich immer weiter runter skalieren musst, was so die Erwartungen angeht, weil ich sag mal, wenn du vor 5, 6 Jahren bei Google beim Begriff Rucksäcke ganz oben gerankt hast, organisch, hast du deutlich mehr Traffic bekommen, als wenn du heute dieselbe Position hast, auch auf 1, aber deutlich weniger Traffic kriegt. Und das gibt nur einen Grund, warum es so ist, weil organisch halt deutlich weniger sichtbar ist als vor 5-6 Jahren.
Ja.
Deswegen ist es schon Kanal wichtiger. Wir versuchen auch im Nischenbereich und auch bei Upper Funnel-Themen wie Nachhaltigkeit, also zum Beispiel Rucksäcke Made in Germany ist so ein Thema, wo wir uns bei SEO versuchen aufzustellen, dass wir da sichtbar sind. Das ist jetzt kein transaktionaler Begriff. Es ist aber schon ein informeller Begriff, wo wir sozusagen Traffic reinholen können und versuchen da so ein bisschen die SEO-Strategie aufzubauen, dass wir uns bei den informellen Begriffen, ne, wie was ist Nachhaltigkeit, was sind nachhaltige Marken in Deutschland, dass wir uns da versuchen zu positionieren beim SEO und Sichtbarkeit zu generieren.
Ja. Ein Kanal, den wir jetzt vorhin nur mal ganz kurz angeschnitten haben, in Bezug auf Influencer-Marketing, ist das Thema Affiliate. Macht ja wahrscheinlich grundsätzlich bei euch schon Sinn, weil du das Risiko erstmal an den Affiliate ein Stück weit abgibst. Nutzt ihr den Kanal? Wenn ja, welche Partnermodelle?
Wir nutzen den aber wenig, weil natürlich Affiliate überschwemmt ist mit Gutscheinseiten und Gutscheinpublishern. Ja, ich habe ja vor dem Gespräch schon mal erwähnt, dass wir kaum Gutscheine anbieten und deswegen da auch keinen Mehrwert sehen, wenn jemand noch kurz bevor er bestellt, sozusagen kurz vorm Checkout nochmal auf eine Seite geht, ich suche nochmal einen Gutscheincode für Soloway, weil das nicht unsere Denkweise ist, wie eine Partnerschaft funktionieren sollte. Deswegen ist Affiliate-Marketing relativ klein bei uns. Wir haben so 1, 2, 3 Seiten, die gut funktionieren, die auch aufs Thema Nachhaltigkeit gehen, wo wir dann relativ qualitativen Traffic bekommen und auch Commissions austeilen. Aber der Großteil an Affiliate ist halt für uns nicht brauchbar, weil, wie gesagt, alles über diese Gutscheincodes funktioniert und das ist nicht unser Metier also und das wollen wir nicht.
Oder sowas wie Corporate Benefits als eher Partnering-Modell?
Haben wir mal angefragt, Corporate Benefits. Die meinten, wir sind noch zu klein, aber vielleicht sollten wir dieses Jahr mal wieder anfragen. Wir sind ja jetzt größer. Vielleicht wollen sie uns dieses Jahr haben. Würden wir gerne machen.
Ja.
Bisher waren wir zu klein für die, haben die gesagt. Okay. Aber wir haben so ein paar, wie gesagt, Nachhaltigkeitsseiten. Auch in Holland gerade gibt es viele Affiliates, die gut funktionieren, die auf das Thema Nachhaltigkeit gehen. Und da haben wir mit Project CC, was so ein Affiliate-Netzwerk für nachhaltige Marken ist, wo du wirklich nur angenommen wirst, wenn du nachweisen kannst, du produzierst nachhaltig, du hast gewisse Standards, die du einhältst, dann wirst du angenommen und das funktioniert sehr gut bei uns in Holland.
Okay, verstanden. Macht dann auch Sinn, wenn ihr da sozusagen so konsequent seid und dann gewisse Partnermodelle ja nicht mitmacht. Was würdest du dir für dieses Jahr noch wünschen, welchen Kanal ihr mal ausprobiert oder welchen hast du vielleicht auf deiner Roadmap, den du demnächst mal ausprobierst?
Ja, ich würde gerne nochmal YouTube mehr ausprobieren. Wir haben das schon mal ein paar Mal getestet. Allerdings war sehr, sehr Upper Funnel und da hast du natürlich auch diverse Konkurrenten, die da auch versuchen, die Sichtbarkeit zu generieren. Wir haben als Marke natürlich auch im Moment, da wir nicht so USPs haben, die sofort in dein Gesicht springen, ne? Und wir ein bisschen dezenteres Marketing machen, ist natürlich YouTube auch für uns ein Challenge, dass wir da einerseits unserer Marken-CI treu bleiben, andererseits aber auch versuchen, da ehrlich und nachhaltig zu kommunizieren. Das geht bei anderen Marken, glaube ich, einfacher. Deswegen ist YouTube für uns auch ein bisschen so ein Schloss mit 7 Siegeln. Aber wir haben schon 1, 2 YouTube-Influencer zum Beispiel gefunden, die für uns funktioniert haben, die auch ähnlich wie Influencer-Marketing auf YouTube wirklich funktioniert haben für uns. Und das wäre so ein Thema, was wir ausbauen könnten, wenn jetzt nicht unser eigener Kanal nicht funktioniert oder als YouTube-Ad sozusagen das nicht funktioniert.
Okay, ich glaube, wir sind in der Kanalklaviatur relativ durch, oder? Fällt dir noch ein Kanal ein, den wir jetzt überhaupt noch nicht besprochen haben?
Marketplaces könnte man noch besprechen.
Ja, lass kurz drüber sprechen,
Wir nutzen Zalando als Plattform, funktioniert auch sehr gut, weil wir dadurch auch super einen Branding-Effekt haben. Wir sehen über unsere Checkout sozusagen Rückfragen. Ich glaube, so anteilig liegt das in den Hochzeiten so bei 12-15% Umsatzanteil Zalando. Und wir spielen dann nicht alle Produkte, das heißt, wir haben nur ein gewisses Sortiment auf Zalando, weil wir sagen, wir möchten, dass der Kunde uns kennenlernt, aber wir möchten, dass er gewisse Farben und gewisse Produkte dann doch bei uns auf dem Shop sieht. Aber es ist so eine Art Eingangstor dann für uns. Ne? Deswegen haben wir nicht alles, das ganze Sortiment auf Zalando drauf.
Okay, noch andere neben Zalando?
Ja, Avocado Store, auch ein nachhaltiger Marketplace. Da sind wir auch seit letztem Jahr drin, was klein läuft, weil die natürlich nicht so eine Sichtbarkeit haben wie Zalando im Markt, aber trotzdem dennoch gut läuft. Das sind so die beiden größten Marketplaces. Amazon haben wir auch probiert. Bei Amazon ist, wie gesagt, das Thema der Preis natürlich, weil du da eine andere Zielgruppe hast, die sehr preissensitiv ist. Mhm. Und oft hast du ja auch das Problem beim Kunden, dass man nennt das ja das Attitude-Behavior-Gap, ne? Dass Leute da zwar sagen, oh, Nachhaltigkeit finde ich super, unterstütze ich, finde ich klasse, toll, was ihr da macht, aber am Preis, wenn sie den Preis sehen, dann von 159 Euro sagen, dann nehme ich doch den Rucksack für 30 Euro, der bei Amazon gelistet ist. Ja. Und das Problem hast du natürlich in allen Zielgruppen immer, dass du Leute hast, die natürlich sagen, erstmal Nachhaltigkeit ist toll, unterstütze ich, aber dann natürlich nicht bereit sind, den Preis auszugeben, den wir vielleicht aufrufen für ein Produkt.
Der Rucksack, der dann übrigens, also je nachdem, wo der denn herkommt, wenn der dann direkt aus China eingeschippt wird oder von den chinesischen Online-Shop-Plattformen auch direkt eingeflogen wird, der dann gegebenenfalls nicht nur nicht nachhaltig ist, das ist ja ein Aspekt, oder vielleicht im schlimmsten Fall mit Kinderarbeit entstanden ist, sondern der auch gesundheitsschädlich ist. Ne? Ich habe da neulich mal eine Reportage gesehen, da ging es darum, sozusagen ja auch viele Plagiate verkauft werden und da gibt es ja überhaupt keine Standards. Also da hast du dann irgendwelche Chemikalien drin. Wenn du den dann 2 Tage auf der Haut trägst, irgendwie im Sommer und dabei schwitzt, dann kriegst du danach erstmal Ausschlag und hast eine Woche Ausschlag, weil du sonst was auf der Haut hattest. Also das sind ja Aspekte, die man, glaube ich, da auch mal in Betracht ziehen sollte. Deswegen, ich versuche jetzt mal gerade eine Lanze dafür zu brechen, halt auch für nicht nur für deutsche Produktion, sondern für nachhaltige Produktion, auch für gewisse Standards und für die eigene Gesundheit. Insofern Preisbereitschaft heißt ja auch, dass man vielleicht sich selber was Gutes tut und dem Planeten und noch den Mitarbeitern in der Fabrik, in dem Fall bei euch in Hamburg.
Das stimmt, ja.
Ja, klasse, Stefan, hat echt Spaß gemacht. In dem Sinne würde ich auch gerne das unterstützen. Und du hast direkt gemeint, du könntest ja auch einen Gutscheincode für unsere Zuhörer mitbringen. Deswegen schieß los.
Ja, gerne. Also wer Interesse hat an unseren nachhaltigen Produkten Made in Germany, für den habe ich einen Gutscheincode für den Shop mitgebracht. Die Adresse ist solaway.com, also solaway mit e.com. Und der Gutscheincode ist MarketingPioneers15, zusammengeschrieben. MarketingPioneers15, wie dein Podcast. Und da gibt es 15% auf alle Produkte, auf alle Vollpreisprodukte natürlich.
Besten Dank dafür. Viel Spaß beim Shoppen und dann auch Tragen der Produkte von Stefan und seiner Company. Wir sind jetzt raus. Stefan, ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dir fürs Kommen, für die sehr spannenden Insights. Für alle die unter euch, die den Podcast noch nicht abonniert haben, macht es doch jetzt ganz kurz bei Apple Podcast oder Spotify und lasst gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da. Stefan, vielen Dank an dich.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao.